habe ich einen Call vereinbart. Mir schwante aber als Arzt schon, dass das kein so gutes Zeichen ist. Und dann sagte der Arzt, Laborarzt auf der anderen Seite, dass mein biologisches Alter 74 ist, also 25 Jahre über dem, was ich im Pass bin. Und hat das dann auch kommentiert und gesagt, das ist ein typisches CEO-Unternehmerprofil, viel Stress, ungesunde, kaum Schlaf, vielleicht oft Dinners und Alkohol am Abend, wenig Sport.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Felix. Es ist mir eine Freude, dich in der aktuellen Folge von SMP Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung, Georgi.
Ja, du gehörst zu den wenigen Unternehmen, die bei uns vorsprechen dürfen, weil du ein sehr spannendes Buch geschrieben hast, was mit einer, glaube ich, gewisser Game-Change-Mentalität verbunden ist. Und du bist ja per se schon ein Mensch, der unglaublich viel erreicht hast. Und irgendwann vielleicht so ein Aufwacherlebnis hatte. In deinem Fall war das ein biologisches Alter-Test. Vielleicht kannst du da einführen, wie alt du warst und was dir so deine molekulare Marker gezeigt haben. Ja?
Sehr, sehr gerne. Also ich bin Arzt bei Training und habe dann über Jahre hinweg eine Klinikkette aufgebaut in der Schweiz, die größte dermatologische Kette, Dermatologie, ästhetische Chirurgie und plastische Chirurgie mit 150 Mitarbeitern. Wir wachsen auch stark. Und ich war 49, das war so vor 2 Jahren, und war so auf dem Peak meines unternehmerischen Schaffens. Ich war und bin bei Höhle der Löwen, Schweiz, ein Löwe. Ich hatte ein Restaurant mit 2 Michelin-Sternen. Ich hatte eine Hautpflegelinie und so weiter und so fort. Und es war genau um diese Zeit vor 2 Jahren, als ich so einen biologischen Alterstest gemacht habe. Den habe ich von einer Longevity-Wissenschaftlerin geschenkt bekommen. Da piekst man sich so den Finger an und tropft so ein paar Tropfen Blut auf Papier, schickt das in so ein Labor nach London. Und wenn wir jetzt vorzoomen in den 6. Januar vor 2 Jahren, das ist jetzt auch bald, kam dann eine E-Mail, die sagte, ich habe eigentlich erwartet, dass das Ergebnis kommt, das heißt, du bist 35 und so ein bisschen Lametta und Glitter und so, und dann kam eine E-Mail, ich soll einen Call vereinbaren. Da habe ich einen Call vereinbart, mir schwante aber als Arzt schon, dass das kein so gutes Zeichen ist. Und dann sagte der Arzt, Laborarzt auf der anderen Seite, dass mein biologisches Alter 74 ist, also 25 Jahre über dem, was ich im Pass bin. Und hat das dann auch kommentiert und gesagt, das ist ein typisches CEO-Unternehmerprofil, viel Stress, ungesunde, kaum Schlaf, vielleicht oft Dinners und Alkohol am Abend, wenig Sport. Viele Zuhörer werden das wahrscheinlich kennen.
Ja, Felix, und das ist ja immer eine Frage der Leistungsfähigkeit, weil ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass du im Leben mit einem ausgeprägten Work-Life-Balance auch mediocre Leistung liefert. Das heißt, du kannst nicht in allem alles haben und dann etwas Außerordentliches erschaffen. Und dir ist es ja wirklich etwas gelungen, was einen enormen Anteil in deinem Leben eingenommen hat, und das hat einen Preis. So, dessen bewusst zu sein, das hast du jetzt mit 49, Brian Johnson war ein bisschen jünger, ja, und da hatte die Möglichkeit, sein Startup zu verkaufen. Aber als du das erfahren hast und du schreibst, ich beginne mein Leben so zu betrachten, wie ich ein Unternehmen analysieren würde. Ja, und was war denn deine Analyse als Erkenntnis?
Meine Analyse war die, und das habe ich in meinem Buch Hacking Age auch so formuliert, dass ich für mich zur Erkenntnis kam, es gibt 3 Bereiche im Leben, die wichtig sind. Gesundheit, Beziehungen und Purpose. Und das sind so 3 Ikigai-Kreise, die ineinander greifen. Und der berufliche Sektor ist der Purpose. Und ich beschreibe das immer so ein bisschen als Lichtschalter, die man übers Leben hinweg aufdrehen muss, wenn man Erfolg haben will, aber auch irgendwann wieder ein bisschen runterdimmen sollte. Das gilt vielleicht auch für Eltern, die 2, 3 kleine Kinder haben. Die müssen mal diesen Beziehungsschalter sehr stark aufdrehen und sich darauf fokussieren. Jemand, der eine Krankheit hat, muss den Gesundheitsschalter aufdrehen. Und ich habe dann in der ersten Analyse mal diesen Purpose-Schalter genauer angeschaut und bin völlig deiner Meinung, man kann nicht außergewöhnliche Leistungen erbringen mit einem 8-Stunden-Tag. Ich habe immer gearbeitet. Ich habe Wochenende, ich habe Weihnachten gearbeitet. Das mache ich eigentlich heute auch noch so, was mir Spaß macht. Ich sitze im Flieger und mache eine Mail, ich arbeite an einer Präsentation, ich mache mir Gedanken, ich bin eigentlich immer irgendwie dran, aber es ist wie auch eine Leidenschaft. Aber was der Punkt ist und was viele vielleicht auch verdrängen, ist, ich habe einfach viel zu viel gemacht. Und wenn du dann irgendwie in dieser Position bist, dann kommt noch der FDP-General, der Lokalverein, und will, dass du eine Keynote hältst, und dann will der das Pitch-Deck zeigen und will das mit dir besprechen, und du bekommst so viele Optionen und Anfragen, und kannst du nicht dabei treten und dieses machen und mich treffen auf dem Kaffee und so weiter. Aber auch beruflich hätte ich mich ja auf mein Kernbusiness konzentrieren können, aber weil ich dachte, ich kann das sowieso alles, mache ich halt auch noch ein Restaurant und eine Pflegelinie und eine Trainingakademie und so weiter. Und das ist in der Rückschau, glaube ich, einfach dann, der Trade-off ist dann einfach zu groß. Es bringt mir ja nichts, wenn ich ein super erfolgreicher Unternehmer bin, aber in 5 Jahren im Schlaganfall umkippe. Und heute bin ich einfach sehr, sehr viel strenger mit meiner Zeit. Also ich sage sehr, sehr viel ab und fokussiere mich sehr auf mein Kerngeschäft, beziehungsweise jetzt sind wir auch in der Größe, wo ich in meinem Kerngeschäft ein Management-Team habe und ich kann die anderen Sachen ein bisschen enger an mich ziehen, aber du kannst nicht 5 Unternehmen parallel erfolgreich machen, außer du heißt Elon Musk. Ich weiß aber auch, der wird wahrscheinlich auch einen hohen Preis zahlen.
Eindeutig, Felix, aber in diesem Kontext, bevor wir zu deinem Buch und Biohacking und biologisches Alter kommen, vielleicht zu deinem unternehmerischen Erfolg. Was dir gelungen ist, was sehr selten ist, dass du außerhalb des Kerngeschäftes weiteres Geschäft aufgebaut hast, das auch sehr erfolgreich ist. Ja, ich meine, Michelin-Sterne 2 Stück innerhalb von 2 Monaten als Newbie zu bekommen, ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Mit der Kosmetiklinie genau das Gleiche. Wo siehst du einen gemeinsamen Nenner des Erfolges?
Erstmal mache ich den Erfolg nicht alleine, sondern das Team, was ich gewinnen kann. Und das ist manchmal auch ein Talent, die richtigen Leute zu finden, gutes Gespür für die zu haben und die für eine Idee zu begeistern. Und ich bin ganz schlecht in Sales, aber ich sage immer, ich will ein Produkt so gut machen, dass die Leute Schlange stehen dafür. Und das gilt für meine Kliniken, wenn du die mal siehst, wir versuchen einen super Service zu machen, die sehen nicht aus wie Kliniken, die sind sehr willkommen, sehr warm, haben einen eigenen Duft, wir legen sehr viel Wert auf Service, sehr viel Wert auf Angstabbau für Patienten, und wir verbessern das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Das gleiche geht für die Hautpflegemarke und auch für das Restaurant, es muss jedes Detail perfekt sein, und ich bin da total pingelig und ich nerv meine Leute manchmal und sag, guck mal, dieses Sujet, was ihr da habt, das passt nicht ganz in unser Design, unser Branding. Macht das nochmal noch ein bisschen besser und lasst uns hier noch ein bisschen schrauben. Und ich glaube, wenn man das mal so verstanden hat, fanatisch ist, etwas so gut zu machen, dass die Leute das kaufen wollen, dann kannst du eigentlich im Dienstleistungssegment auch fachübergreifend Erfolg haben.
Ja, fanatisch gut zu sein, ist, glaube ich, die Botschaft, die auf der anderen Seite sich auf der Gesundheit rächen kann. Aber ja. Für mich ist das als Unternehmer super spannend, weil wir ja sehr, sehr viele Unternehmen im Transformationsbereich begleiten. Da wird immer die Frage aufgeworfen, was ist so ein allgemeingültiges Erfolgsrezept? Und mein Lieblingsspruch kommt aus Harvard: Profit follows value. Wenn du es schaffst, Werte für den Kunden zu erzeugen und die sich unterscheiden lassen vom Wettbewerb, hast du automatisch Erfolg und du wirst auch Geld verdienen. In dem Moment, wo das nie gegeben ist, hast du einfach keine Chance, weil dann ist der Preis das einzige Kriterium, das dich unterscheidet, und da kannst du nicht gewinnen. Auf jeden Fall nicht erfolgreich.
100%. Also die Leute werden lachen, aber ich habe mich nie aufs Geld fokussiert. Das hat mich ganz viele Jahre überhaupt nicht interessiert. Ich wollte einfach nur einen guten Service machen. Und wenn ich heute so Startups sehe und die höre, dann will ich diese Leidenschaft auch hören. Wenn ich die schon höre, dass sie nur aufs Geld fokussiert sind, auf den Exit jetzt so von Anfang an schon. Also ist alles wichtig, nicht falsch verstehen, aber wenn man das Gefühl hat, das Geld des Purpose ist oder Profit, das wird nicht funktionieren. Das reicht nicht als Leidenschaft, um über Jahre hinweg dran zu bleiben. Du musst an deinem Produkt fasziniert sein und da deine Liebe rein investieren. Und dann kommt der Profit von alleine. Gibt also, hast völlig recht.
Ja, das ist doch eine gute Botschaft für alle, die sich damit beschäftigen. Und die dürfen auch alle nicht vergessen, dass im Wort Leidenschaft das Wort Leiden steckt. Ja, und
das ist so.
Dass das auch dazu gehört. Dann vielleicht noch eine der drei
die Leute, Georgi, nur ganz schnell, die Leute sehen ja immer gern bei Unternehmern so, dass das, was am Ende steht, die sehen so jetzt, okay, jetzt hat er sein 2 Michelin-Stern-Restaurant und seine 6 Kliniken und was weiß ich. Die sehen aber nicht, was ich für schlaflose Nächte hatte und wenn du dann Schulden hast bei der Bank und dann noch dafür bürgen musst und dann die Schrauben angedreht werden und dann 3 Ärzte auf einmal gehen und das ganze Städtchen über dich schimpft und lästert. Also das sehen die nicht. Das ist ein harter Weg gewesen. Das ist wie beim Bergsteigen. Die sehen das Foto vom Gipfel mit der Sonne im Hintergrund, geht um die Welt, aber der Aufstieg wird halt nicht gezeigt.
Ja, ja, ist klar. Das ist wie Eisbergmodell. Du siehst immer nur die Spitze, die Tränen und die Gesundheit, die geopfert wurde, sieht man nicht. Ja, Felix, bei uns im Podcast war ja mal Jana Enstaller. Auch eine erfolgreiche Unternehmerin, die in der Höhle der Löwen in Deutschland ist. Mhm. Hast du die unterschiedlichen Formate länderspezifisch beobachtet? Gibt es da Unterschiede aus deiner Perspektive? Hast du was feststellen können?
Mhm. Absolut, das ist eine sehr gute Frage. Also die USA ist ja so das Mutterschiff, also Shark Tank. Und das ist natürlich... die sind natürlich extrem catchy und frech und putzen auch mal so Startups runter oder sagen, ich kaufe gerade die kleinen, das war so typisch USA, ne? Alles so nochmal eine Nummer größer. Ich mache jetzt mal das Gegenstück, die Schweiz. Die Schweiz ist kulturell ja immer sehr neutral, sehr auf Konsens aus und wenn du unsere Sendung siehst, dann ist es oft so, dass wir alle 5 irgendwie investieren, wir einigen uns irgendwie auf das Investment und man ist auch nicht so frech und man hat viel Respekt vor den Startups. Ich bin dann auch der erste Hochdeutsche, ich habe einen Schweizer Pass, aber ich spreche Hochdeutsch, bin der erste, der als mit Hochdeutsch in die Sendung kam und mein Auftrag war auch ein bisschen Pep reinzubringen. Das habe ich jetzt versucht und ich glaube, es ist ein bisschen gelungen. Aber das sind so die kulturellen Unterschiede. Deutschland, Schweiz wahrscheinlich nicht so groß, aber auch Deutschland ist ein bisschen dominanter, ein bisschen kerniger als die Schweiz. Aber so hat jedes Land seine Eigenheit.
Hast du ein sehr spannendes Startup-Unternehmen gesehen und investiert, wo du sagst, das war ein Highlight für dich und warum?
Ja, das spannendste Startup-Unternehmen, in das ich investiert ist nicht durch Höhle der Löwen zustande gekommen, sondern durch eine Unternehmerin, die ich bei Richard Branson auf Necker Island kennengelernt habe.
Warst du auch dabei?
Ja, ich war auch dort, ja, mehrfach schon. Ja, 4-mal schon. Ja.
Wow, okay.
Und die ist eine junge ehemalige McKinsey-Mitarbeiterin, die mit einem Mediziner und Wissenschaftler zusammen AI-Mikroskope entwickelt. Das ist ein Spin-off von der Harvard University. Und deren Ansatz war, Spermienzählung zu automatisieren über AI. Das ist ja heute noch manuell, das macht heute noch manuell jemand. Das heißt, da gibt's ein Zentrum in Boston, ich sag das jetzt mal so, und jemand von irgendwie Oklahoma, 300 Kilometer, der muss dann mit seiner Frau zu dem Zentrum fahren, muss dort eine Spermienprobe abgeben. Das muss innerhalb von 30 Minuten irgendwie analysiert werden von einer manuellen Person. Und mit diesen AI-Mikroskopen ist es deutlich einfacher, das eigentlich an jedem Ort zu machen. Also so ein Mikroskop kostet 5.000. Das war aber noch nicht mal der Hit. Das hat gut geklappt bisher. Und jetzt kam aber raus, dass diese 3D-Mikroskope, das in der Beschreibung nehme ich schon vorweg, 3D-Analysen machen können. Das heißt, es ist für die Immunologie auch nochmal interessant geworden. Und jetzt hat sich das klinische Feld nochmal deutlich erweitert und die Firma hat extrem an Wert gewonnen. Also die macht großen Spaß. Aber ich habe auch noch 3-4 andere Startups im Portfolio, die sich sehr gut entwickeln.
Und die 4 Besucher auf dieser Insel, ich meine, einen Besuch verstehe ich. Ja. Was war der Auslöser für so viele Besucher? Was fasziniert sich auf dieser Insel?
Der erste Besuch kam durch Höhle der Löwen zustande. Also das Mitlöwe war bei Richard Branson. Das war aber eine externe Organisation. Also es gibt ja auch eine deutsche Organisation, Crater, wie heißen die buchen die Insel und 50 Unternehmer können kommen und Richard kommt zum Dinner dazu. Das war so ähnlich. Und da hat mich aber Richard Branson sehr beeindruckt und der hat mir auch damals schon den entscheidenden Tipp gegeben und gesagt, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Und mit dem Mindset bin ich auch zurückgefahren. Habe ich vorher schon mal gehört, aber wenn Richard Branson das sagt, nimmst du es noch mal ernster. Aber der hat mich dann auch gefragt, ob ich Lust hätte, bei Strive dabei zu sein. Strive ist eine andere Organisation, das ist nämlich die familieneigene Organisation. Also Richard und sein Neffe Noah machen das. Es geht da sehr viel um Charity und das ist noch ein bisschen exklusiver. Und so bin ich dann bei Strive dabei gewesen und habe also die ganze Branson-Familie kennengelernt und bin dann jetzt auch immer wieder eingeladen worden und gehört einfach zu der Gruppe dazu und gehe auch jetzt nächstes Jahr mit Richard nach Island, da ist auch ein Strive. Und es ist immer sehr inspirierend, weil da auch tolle Unternehmer kommen. Viele Silicon Valley Leute und Künstler und Adam Grant war da oder Sahil Bloom und das ist einfach extrem inspirierend, mit solchen Leuten sich auszutauschen.
Felix, wenn du diese Menschen beobachtest, welche Stellenwert hat bei denen die Gesundheit und so der Körper? Weil das hast du ja vernachlässigt. Das bedeutet, dass dort das nicht unbedingt das große Thema oder Priorität war.
Das ist super spannend. Gerade beim letzten Strive war so die Erweckung, da waren wirklich Milliardäre und zwar ganz heftige, so auch so die Quantum Fonds haben und sowas. Und alle haben die Erkenntnis, das Leben ist limitiert. Mit keinem Geld der Welt kannst du die Gesundheit kaufen. Und alle waren an diesem Thema interessiert. Wir hatten mehrere Keynotes zum Thema Longevity und wie man das Leben balanciert. Und Richard lebt das eigentlich schon ganz schön vor. Es war vielleicht auch eine Inspiration für mein Buch. Der macht morgens immer Sport, also morgens investiert er in Gesundheit. Dann haben wir so 4 Stunden Brainwork, wo wir also fokussiert an einem Thema arbeiten. Da gibt's eine Keynote von einem Unternehmer und wir diskutieren das dann später. Und dann später nach den Keynotes haben wir dann so Zeit fürs Social Activities, können miteinander reden, ein bisschen Paddle spielen oder so. Und das habe ich eigentlich für meinen Alltag auch so integriert und viele haben das, glaube ich, auch von dort übernommen. Also man muss natürlich ein bisschen auch eine Freiheit genießen können. Das geht in den Anfangsjahren von Unternehmertum eher schwieriger. Aber auch zum Teil denkbar, dass man das früher umsetzen kann. Aber das war eine spannende Erkenntnis, dass all diese superreichen, super erfolgreichen genau an diesen Themen auch dran sind.
Es gibt ja, glaube ich, also unglaublich viele Bücher dazu, welche Verhaltensmuster alle super erfolgreiche an den Tag legen. Hast du irgendwelche Verhaltensmuster feststellen können, wo du sagst, diese Pattern sind eindeutig? Je reicher der Mensch, desto ausgeprägter ist diese Eigenschaft.
Ja, ich glaube, also ich bin vielleicht die falsche Person, um zu beurteilen, ob das so generell sich durchzieht. Aber die Leute, die ich da auf Necker Island kennengelernt habe, das sind eigentlich relativ coole Unternehmer, die sehr erfolgreich waren, aber auch verstanden haben, dass eine Zielerreichung dann immer nur ein Zwischenstep ist und wenn du nicht aufpasst, dann gehst du immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und was gemein ist bei all denen, dass sie erkennen, es gibt da kein Ende. Und wenn du dem ständig hinterher rennst, dann wird das ganz sicher der Weg zum Unglück sein. Und die Erkenntnis habe ich halt auch, du musst halt für dich eine Nummer finden, wo du sagst, da bin ich zufrieden. Das ist das, was ich erreichen will. Manchmal hilft es auch, zurückzudenken. Was mir zum Beispiel immer hilft, wenn ich jetzt heute mit diesen Riesensummen irgendwie hantiere, an meine Assistenzarztzeit zurückzudenken. Also, oder beziehungsweise ganz kurz vor der Assistenzarztzeit habe ich einen Arzt getroffen, der mir sagte, dass er 5000 D-Mark verdient. Und er fuhr einen Golf GTI. Und ich habe zum Gott des Geldes gebeten, dass ich mal 5000 D-Mark verdiene und Golf GTI fahren. Ich hätte das da unterschrieben. Ich meine das ganz ernst. Er hätte es diesen Gott gegeben und gesagt, pass auf, Felix, ich garantiere dir das. Du kriegst hier deine 5000 monatlich auf Lebenszeit, muss aber jetzt hier unterschreiben und mehr gibt's nicht, hätte ich das gemacht. Und wenn ich heute dann irgendwie von irgendwelchen Bewertungen höre, was eine Firma oder ein Startup oder was auch immer wert ist oder was mein Vermögen wert sein soll, dann denke ich, lasse ich mich nicht verleiten, noch mehr zu erwarten, zu sagen, daraus mache ich jetzt noch was Doppeltes, sondern denk immer zurück an die Zeit und denk, weißt du noch, als du die 5000 D-Mark wolltest. Und so kann ich auch Frieden schließen, sagen, ich habe alles, an meinem Leben wird sich sowieso nichts mehr ändern, egal wie viel ich habe an meinem Alltag und dann kann man auch viel Zeit in Schönes investieren. Mein Vater hat immer gesagt, oder hat am Sterbebett gesagt, steht auch in dem Buch, invest in Memories. Und das, damit hat er sehr, sehr recht gehabt und das ist zeigt, glaube ich, auch zeigt sich bei denen, die erfolgreich sind und die ich zumindest kennengelernt habe, dass die das genauso sehen.
Ich glaube, das ist die riesen Herausforderung zwischen saturiert sein und lebensreif und lebensreich zu unterscheiden. Und da ist die Frage, ist man dann zufrieden? Ich liebe Demut und Dankbarkeit. Das sind für mich so zwei Aspekte, die einfach einem sehr helfen, sagen wir, in sich zu ruhen, weil man schon dafür dankbar sein darf, wie privilegiert man ist, dort zu stehen, wo man steht. Weil wie du sagst, wenn man 10 Jahre zurückdenkt und sagt, wenn ich dir damals das gesagt hätte, was du jetzt haben wirst, wärst du eigentlich schon zufrieden. Aber ich meine, wir sind in einem sogenannten Dopaminspiel und du bekommst Dopamin nur, wenn du mehr möchtest. Deswegen gibt es eigentlich kein Ende, weil evolutionsbedingt ist es verdammt schwierig, ein Ende zu finden. Außer Memento Mori, ja, das ist okay. Ja, und da ist die Frage, wie findest du die Balance zwischen Saturiertheit und Zufriedenheit und dem Drang, doch nicht stehen zu bleiben?
Da kann ich dir nur zustimmen und ich übe Dankbarkeit ganz, ganz bewusst. Also bin heute dankbar, dass zum Beispiel alles geklappt hat und ich pünktlich hier im Podcast bin. Ich bin ja nach Brüssel gereist und das war alles ein bisschen knapp. Und ich habe einfach mich wirklich gefreut und gesagt, das hat funktioniert. Also der Flug hatte keine Verspätung, das Taxi war direkt am Flughafen. Im Hotel konnte ich einchecken, obwohl ich ein bisschen früher da war. Ich bin auch manchmal dankbar für die warme Dusche am Morgen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich habe ja mal einen schweren Motorradunfall gehabt und Bein verloren und war in so einem Metallgerüst eingeschraubt, weil das irgendwie so heilen musste und war 6 Wochen nicht in der Lage zu duschen und musste von Pflegekräften gereinigt werden. Als ich zum ersten Mal duschen konnte, habe ich vor Freude geweint. Das ist was wir heute einfach selbstverständlich machen. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass wir warm duschen können. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich hier sitzen kann und du und hier keine Bombe droht, in das Hotel zu fallen oder in deine, ne, um 1000 Kilometer von uns ist gerade ein Krieg. Also das ist etwas, was wir bewusst lernen sollten, dankbar zu sein und nicht darüber aufregen, dass irgendwie der eine irgendwie da an der grünen Ampel geschlafen hat oder uns die Vorfahrt genommen hat oder was auch immer. Versuchen, diese kleinen Unpässlichkeiten des Alltags auszublenden und sich darauf zu fokussieren, für was wir dankbar sind.
Ja,
und sein sollten.
Absolut. Ich bin ein großer Fan des Stoizismus. Das ist, für mich ist es noch einfacher, damit klarzukommen. Aber dann kommen wir zu dem Thema Gesundheit, ja, was im Fokus doch deines Buches steht. Und wenn du deine, sagen wir, Wochenroutine, ich würde das so aufgreifen, von heute mit deiner Wochenroutine von vor 5 Jahren vergleichen, was sind die Top 3 Veränderungen, die für dich maßgeblich sind?
Ja, die Wochenroutine vor 5 Jahren sah so aus: morgens 3 Kaffee, um 7, dann um 8 im Büro, manchmal früher, komplett durchgearbeitet, wirklich auch keine Pausen gegönnt, mittags was Ungesundes gegessen, abends spät nochmal Business Dinner gehabt mit fettigen Sachen, dann konnte ich nicht runterkommen, dann habe ich Bier getrunken, davon doch gerne mal 8, dann Schlaftabletten genommen und bin dann mit 15 Kilo Übergewicht ins Bett gegangen, um das mal so ganz grob darzustellen. Heute sind meine 3 Säulen Schlaf, Bewegung und Ernährung. Das sind so die 3 Schrauben, an denen ich drehe, und Longevity oder Biohacking muss nicht kompliziert sein. Die meisten glauben, sie können mit irgendwelchen Supplements und irgendwelchen Infusionen, das ist nicht relevant. Schlaf, Ernährung und Sport sind eigentlich die Basics. Und heute sieht mein Alltag so aus, dass ich meinen Schlaf gehackt habe. Also das kann ich jetzt mittlerweile sehr gut. Und ich weiß auch, wie ich es machen muss. Es braucht aber auch eine Routine. Schlaf ist ja nichts Aktives. Ich kann nicht, wie beim Sport, sagen, ich gehe jetzt aktiv aufs Fahrrad oder ins Gym, sondern bei Schlaf muss ich genau das Gegenteil tun. Ich muss loslassen können. Und da gibt's gute Techniken und ich muss mit Licht spielen können. Ist auch wichtig. Können wir gerne noch drauf eingehen. Also man muss dem Körper, dem Auge signalisieren, jetzt geht die Sonne runter, Deckenlicht abends ausmachen, dir ein bisschen Zeit geben zum Runterfahren, den Kopf leere bekommen und den Raum kühlen etc. Morgens das Gegenteil, Licht anschalten, ja, der Tag beginnt und so weiter. Das habe ich gut raus. Dann habe ich den Morgen, wie ich gesagt habe, ich teile meine Tage so ein, wie ich es vorhin gesagt habe. Je nach Start, je nach Reise, wo man ist in seinem Unternehmertum, muss man das auch modellieren. Vielleicht hat nicht jeder den ganzen Morgen Zeit für Sport, aber man kann ganz sicher 1-2 Stunden irgendwie freiräumen. Das würde ich fast bei 90% aller Unternehmer und CEOs behaupten, dass das möglich sein muss. Wenn sie sagen, nein, sage ich, gib mir mal dein Handy her, ich gucke mir mal die Screentime an. Also ich mache Sport am Morgen, oft auch noch Sauna hinterher, gehe dann zum Mittagessen, esse ins Unternehmen und wir haben ja ein eigenes Restaurant, dann esse ich dann auch mit den Mitarbeitern oft. Und dann habe ich 4 fokussierte Stunden und ich kann dir sagen, heute arbeite ich diesen 4 Stunden oder schaffe diesen 4 Stunden mehr als früher in 8 Stunden, weil ich einfach super fokussiert bin und auch meine Rolle so definiert habe, dass ich heute an meinen mit meinen Stärken arbeiten kann. Also ich bin gut in Branding, in Vision, in Strategie und kann das in diese 4 Stunden packen und scharf arbeiten. Und nicht wie früher, 8 Stunden Troubleshooting und dann ist ein Rohrbruch da und da hat einer gekündigt und da weint einer und so. Also das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe sozusagen, sich so ein bisschen Selbstreflexion zu üben und sich zu fokussieren auf das, was man gut kann und diese Rolle schärfen. Und dann ab 4, 5 Uhr widme ich die Zeit meinen Freundschaften und Beziehungen und das halte ich für ein super Lebenskonzept und dann wird das alles immer wieder unterbrochen von schönen Erinnerungen und Experiences, indem ich reise, indem ich an irgendwelchen Sportevents teilnehme und damit bin ich sehr glücklich im Moment.
Felix, das klingt sehr, sehr gut. Bevor wir da tiefer einsteigen, du hast ja ein sehr interessantes Konzept, Meeting mit dir selbst. Kannst du vielleicht dieses Konzept erläutern?
Sehr, sehr gerne. Ich war schon versucht, das eben zu machen. Gerade wenn es um die Rolle schärfen geht. Ich war früher in dieser Situation, dass ich irgendwie überall involviert war und überall auch ein bisschen Micromanagement betrieben habe. Und als ich mein biologisches Alter erfahren habe, habe ich erstmal so wie Brian Johnson reagiert. Alles gemessen und Tabletten genommen und so weiter, bis ich merkte, ich komme da gar nicht weiter. Und das Erste und vielleicht auch, was am meisten Impact hatte, war das Meeting mit mir selber. Jeden Freitagabend treffe ich mich mit mir 1 Stunde, das mache ich heute Abend auch, setze ich mir ein Blatt Papier und einen Stift hin und gehe meine 3 Lebenssäulen durch. Gesundheit, Beziehungen und Purpose. Und meistens, also am Anfang vor allem, hat sich sehr viel um den Purpose gedreht. Und zwar um die Frage, was mache ich? Man kann das auch machen, indem man seinen Kalender mal durchgeht und guckt, bei welchen Terminen fühlt sich das wohlig an im Bauch und bei welchen Terminen weiß ich jetzt schon, da habe ich eigentlich gar nicht so Lust drauf. Und das habe ich gemacht und dann für mich evaluiert, dass ich eigentlich gut bin eben, wie ich sagte, in Branding, in Visionen, in die Firma aus der Vogelperspektive zu betrachten und bin so auch auf mein Führungsteam zugegangen, habe gesagt, schaut mal, ich habe die Arbeit mit mir selber gemacht und ich glaube, andere Themen sind eine Schwäche von mir. Ich bin zum Beispiel kein guter Leader. Ich kann nicht gut mit Menschen, also ich kann mit einem kleinen Team arbeiten, aber ich kann nicht gut Menschen führen mit viel Geduld und viel Verständnis. Und das habe ich dann offen dargelegt und Verletzlichkeit ist auch was sehr Starkes, wenn man vor das Führungsteam tritt und sagt, schaut, das sind glaube ich meine Schwächen und das sind vielleicht meine Stärken, kommentiert das gerne, aber ich würde gerne darauf hinaus, dass ich mich mehr auf meine Stärken fokussieren kann und meine Schwächen an andere delegieren und wenn das heißt, dass wir neue Leute suchen müssen, die das für mich entlasten. Und auch was Termine angeht, wenn du nicht lernst, Nein zu sagen, dann sitzt du mit allen möglichen Leuten ständig irgendwo bei Dinnern und Lunch und Treffen und Calls und das sind so Erkenntnisse, die ich in diesem Meeting mit mir selber gelernt habe. Und das Tolle ist, durch diese Arbeit an der Selbstreflexion ist das jetzt wie so eine Spur, die immer mitläuft. Und wenn ich jetzt irgendwie konfrontiert bin mit einer Opportunität, dann kann ich relativ schnell sagen, oft spontan, ob das was für mich ist oder nicht. Ich weiß meine Werte, ich weiß meine Stärken, kann sagen, das passt oder passt nicht. Und ich bin überrascht, wie leer mein Kalender ist. Also mein Leben ist wirklich richtig cool im Moment, weil ich wirklich diese 4 Stunden am Tag habe, wo ich mich produktiv irgendwie engagiere und den Rest mich anderen Themen widmen kann. Und das finde ich ein super Split.
Ja, ich kann bestätigen, wie pflegen einen Spruch, der Erfolg beginnt häufig mit einem Nein. Ja.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Das ist schwer zu lernen. Wir sind ja People's Pleaser. Wir wollen ja Menschen gefallen. Und es ist eine der wichtigsten Skills, die du lernen musst, wenn du, was auch immer Erfolg jetzt ist, aber wenn du in der Führungsposition bist, ein Unternehmen hast, lernen Nein zu sagen. Sonst übermannt dich das irgendwann.
Das gilt auch für eine Transformation. Das ist meistens, ja, muss man auch da auch ein Nein sagen. Noch bei einem Startup, und Steve Jobs sagte ja auch, eine Innovation ist nicht nur das, was du machst, sondern auch, was du nicht machst und worauf du dich fokussierst. Weil ohne Fokus fließt die Energie nicht gezielt. Ja. Und das sind die Punkte, ja, die uns sehr bewegen. Ja, vielleicht kurz zu dem Thema Schlaf. Das heißt, für mich war das sehr erheiternd und vielleicht auch in gewisser Art und Weise erweckend, einen Schlaftracker. Ich habe mehrere getragen, um für mich das Beste ergeben. Ich habe mit 3 Schlaftrackern mal gespielt. Und da merkst du auch, dass wenn du dessen bewusst bist, was du machst und was du nicht machst und wie das dein Schlaf prägt, dass das hilft, einfach die Entscheidungen fundierter zu treffen. Hast du auch einen Tracker?
Ja. Ich habe einen Ohrring. Und ich kann dir da nur zustimmen. Die meisten machen den Fehler, dass sie dann morgen einfach am Morgen nur den Score sehen und dann Panik kriegen, wenn der bei 73 ist. Ich gucke den Score gar nicht an. Der Vorteil vom Schlaftracker ist, dass er mir ein Biofeedback gibt. Also ich stelle zum Beispiel fest, wenn ich abends ein Dinner-Meeting mache, dann schlafe ich grundsätzlich schlecht. Das heißt, daraus lerne ich, ich versuche meine Meetings jetzt über Mittag zu machen, damit ich den Abend halbwegs frei haben kann oder relativ früh dann das Dinner zu machen, damit ich so ab spätestens 7:30 durch bin damit und meinen Körper auf den Schlaf vorbereiten kann. Was anderes, was ich gelernt habe, ist, wenn ich abends Alkohol trinke und es reicht auch nur 2 Bier, dann bleibt die Herzfrequenz die ganze Nacht oben und die Herzfrequenzvariabilität bleibt tief, die sollte aber eher hoch sein. Und ich bin morgens einfach nicht erholt. Auch wenn ich unter Umständen vielleicht 7 Stunden geschlafen habe oder 8 und das Gefühl habe, ich habe tief geschlafen, weil ich einfach komatös war, vielleicht von dem Alkohol, die Schlafqualität ist nicht gut. Und das ist das Tolle, auch für Sport übrigens, wenn ich abends Sport mache und vor allen Dingen High-Intensity-Training, ist das eine Katastrophe für den Schlaf. Umgekehrt, wenn ich Sauna mache abends, hat das einen super Impact auf den Schlaf, weil das so eine paradoxe Reaktion gibt. Du heizt den Körper auf und der kühlt danach dann aber wieder ab und fördert den Schlaf. Und so habe ich über den Schlaftracker gelernt, wie ich meinen Schlaf hacken muss. Und insofern, ich bin da ein Fan von und kann dir da nur zustimmen.
Da nicht jeder eine Sauna daheim hat, eine heiße Dusche und dann eine Kontrastdusche mit dem kalten Abduschen zum Ende hat ähnliche Wirkung auf den Schlaf.
Ja.
Was kontraintuitiv klingt, weil man denkt, wenn man jetzt sich kalt abgeduscht hat, dass das höchstwahrscheinlich erregend ist, aber das ist nicht der Fall, dass man da besser schläft. Und
der Körper kühlt ab vor dem Schlaf und er muss abkühlen. Und man kennt das ja, wenn man in der Kälte war und dann in einen warmen Raum kommt, dann flasht alles auf. Das ist auch wie eine paradoxe Reaktion, wenn man so möchte. Und so ist es aber umgekehrt auch, wenn du einem Wärmereiz aussetzt, selbst wenn du dich nachher kalt duschst, kühlt der Körper danach ab, sozusagen als Reaktion auf diesen Wärmereiz. Und dann fällt es besser zu schlafen. Neben anderen Vorteilen, Blutdruck sinkt und Cortisol-Level und ja.
Hast du AdSleep-Matratze?
Ja. So cool, dass du es ansprichst. Die habe ich seit 2 Wochen und ich
seit 2 Jahren.
Ich war skeptisch, aber ich bin so ein Fan davon. Kannst du mir erklären, ich weiß nicht warum, aber ich schlafe super. Ich bin am Morgen total ausgeschlafen, fast immer jetzt und es sagt mir dann, er hat irgendwie
ja selbst
28 Adjustments gemacht über Nacht. Ist das nur die Temperaturregulation oder?
Ja, das ist ja genau der Punkt, dass die Menschen tendenziell, wenn sie im Bett liegen, sehr, sehr schnell eine Wärmeumgebung schaffen durch Erwärmung des Körpers. Mit dieser Matratze hast du ja per se die Möglichkeit, den Erde-Effekt hervorzurufen. Erde wird dir nicht warm, wenn du drauf liegst. Und evolutionsbedingt muss kühler sein und zum Morgen hin wärmer, damit du auch besser aufwachst.
Genau.
Und das hat tendenziell einen echten Mehrwert. Ich bin jetzt seit 2 oder 2,5 Jahren Besitzer von der Matratze. Und das ist ja eine hohe, aber eine sehr wertvolle Investition.
Ja.
Und ich kann das vergleichen, weil ich ja immer noch 4 Nächte in Hotels verbringe. Also diese Matratze macht schon einen Unterschied aus. Ja.
Ja. Also Riesenfan auch, muss ich nur bestätigen. Du musst ja nicht mal eine Matratze kaufen, da kannst du ein Cover auch kaufen, ne? Oder hast du?
Ich habe die Auflage. Das ist
Auflage, genau.
Es gibt ja jetzt eine neue Generation in Matratze, die quasi sich bewegt. Das jetzt brauche ich das nicht und das ist so teuer, dass es für mich keinen Sinn macht. Aber jetzt muss man Black Friday abwarten. Da sind doch 500 bis 800. Euro
nach. Da habe ich es gekauft.
Da gab's einen schönen Rabatt. Das ist auch Demut, dass man auf das Geld achtet, finde ich auch sehr wertvoll. Ja, und dass man das.
Geld ist ja, es macht ja keinen Sinn, Geld anzusparen auf alle Ewigkeiten, damit im großen Reichtum zu sterben. Also ich bin da bei dir, Geld sparen, aber auch für das Richtige wieder ausgeben. Also wenn du es für Erinnerungen mit Freunden oder Familie ausgeben kannst, für eine schöne Reise, für irgend sowas, dann gebe ich eigentlich sehr gerne Geld aus.
Vielleicht missverständlich von meiner Seite zum Ausdruck gebracht, es geht nicht um Geld sparen, es geht Respekt dem Geld gegenüber zu zeigen.
Ja.
Und wenn du, was ist zum Beispiel ein übertriebener Luxus? Das ist Verschwendung, die du dir leisten kannst. Und das war meine Botschaft.
Ja, absolut.
Vielleicht.
Ich würde auch jetzt, egal, auch wenn ich es mir leisten könnte, muss ich kein Privatjet fliegen und so weiter, sondern fliege Echo nach Brüssel und so. Das ist, bin ich völlig entspannt, genau.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Felix, und vielleicht, du hast ja auch zu dem Spruch, Geld macht nicht glücklich, in deinem Buch eine sehr klare Meinung. Was denkst du, was Kahneman denkt oder jemand anderer?
Geld macht nicht glücklich, aber die Frage ist, Geld ist eine Energie und die Frage, wie du damit umgehst und was Geld halt geben kann, ist Freiheit und es ist auch erwiesen, dass Menschen mit Geld länger leben, weil man sich viele Sorgen vom Hals halten kann. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, kann man sich einfach eine neue kaufen. Wenn man ein Gesundheitsthema hat, kann man sich eventuell die besten Ärzte leisten. Also ist natürlich immer nicht generell zu sehen, aber ich blase nicht in das Horn, dass Geld per se nicht glücklich macht. Aber die Frage ist, was machst du mit dem Geld und wie nutzt du es?
Ja, Geld ist Freiheit. Das ist ja. Auch, kann ich für mich selbst einen Wert haben, vor allem wenn man weiß, wie es ist, nichts zu haben und dann zu spüren, dass du doch dir viele Dinge leisten kannst, zum Beispiel eine Matratze, die den Schlaf verbessert. Ja, ist ja auch ein Privileg.
Ja, oder auch im Sport. Ich kann mir halt so zu Hause jetzt was einrichten und habe da so ein Tonal Respedience, so ein Fitnesscenter und so ein Rad, was auf der Rolle ist. Und ich kenne auch beide Situationen kein Geld zu haben ist einfach sehr, sehr viel Stress. Also wenn du, das hatte ich auch, also wo ich nicht wusste, wie ich die Miete zahle und mich von Spaghetti mit Ketchup ernährt habe, die ich irgendwo im Discount gekauft habe, das ist nicht schön. Und insofern, ich kenne beides und ich weiß, welche Variante ich präferiere.
Ja, und ich glaube mal, da muss man auch aufpassen, dass Geld gibt dann Freiheit und erlöst vom Stress, wenn das Geld haben nicht zum Stress wird. Und Dieter Lange sagt, wenn das Geld dich besitzt und nicht du im Besitz des Besitzes bist, dann kann das tatsächlich auch stressen. Und es gibt sehr viele reiche Menschen. Ich habe das Gefühl, dass alle Menschen, unabhängig davon, wie viel Geld die haben oder nicht haben, wie gesund sie oder ungesund sind, im Schnitt irgendwie gleiches Level an Themen haben und da braucht man schon eine vielleicht Erleuchtung im Inneren, um auf die nächste Stufe der inneren Ruhe zu kommen oder mit sich selbst im Frieden zu finden, unabhängig davon, was man hat. Ja, das ist meine Beobachtung, weil auch Geld zu verdienen ist auch Stress. Ich habe heute einen sehr stressigen Tag. Ich habe dir erzählt, dass beim hochintensiven Intervalltraining heute Morgen. Danach hatte ich 4 Peaks in den Konferenzen, die gleiches Level des Stresses vorgewiesen haben. Und das muss man sich vorstellen, dass man
absolut
so etwas erlebt. Ja.
Ich habe Dieter Lange diese Woche noch gehört im Podcast und auch genau diesen Satz. Und da gebe ich ihm grundsätzlich absolut recht. Mich stresst jetzt Geld nicht, aber auch, weil ich mir keinen Stress mache. Ich habe auch keine Angst davor, es wieder zu verlieren, weil ich das ist unwahrscheinlich, dass ich alles verliere, aber es wird ich habe weder Stress, das schnell zu vermehren, noch habe ich Stress, wenn es 20% weniger ist. Ich würde nicht behaupten, dass ich die nächste Stufe der Erleuchtung gefunden habe, aber ich versuche mich ganz bewusst von all dem frei zu machen und mich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, auf meinen Geist und meinen Körper und meine Experiences und meine Memories, die ich schaffen möchte. Und insofern ist das Thema Geld, spielt im Alltag überhaupt gar keine Rolle. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, für Menschen, die zu ein bisschen Vermögen kommen, ändert sich im Alltag nichts mehr, wenn du es doppelt oder dreifach hast. Es ändert sich nichts. Ich habe zu essen, ich habe ein Haus, wo ich warm leben kann. Ich kann meinen 12 Hunden Futter geben und den Tierarzt leisten. Ich kann mit dem Taxi überall hinfahren und ich kann an jeden Ort der Welt fliegen. Was ich nicht mehr mache, das habe ich früher gemacht, ist, und da kommt der Punkt mit Stress, Dinge anschaffen. Also ich will keine Ferienhäuser mehr haben, ich will keine Autos mehr haben, ich will keine Uhren mehr haben, weil das ist dann Stress, vor allen Dingen, weil das muss unterhalten werden und dann betrügt dich der Poolmanager und der Gärtner macht irgendwann und dann und ist das kaputt. Davon habe ich mich komplett befreit und halte mein Leben sehr, sehr simpel und wenn ich Geld investiere, dann eigentlich nur in schöne Ereignisse und Erinnerungen.
Felix, das Leben sehr simpel halten und gleichzeitig 12 Hunde zu unterhalten. Kannst du mir bitte das erklären, wie das jetzt in Einklang zu bringen ist?
Ich bin ein sehr, sehr großer Tierfreund. Also ich habe mein Leben lang auch sehr, sehr viel Geld immer wieder in Tierschutzprojekte gespendet, war viel in Afrika. Das ist einfach so entstanden. Ich hatte mal 2 Hunde und das war so meine Familie. Als Arzt zieht man viel um und dann besteht die Gefahr, dass man einsam ist. Und meine 2 Hunde, Paula und Poldi, waren so meine Familie und mit der Zeit sind es einfach mehr geworden. Ich habe keinen Ferrari, aber dafür ein Team, das sich um die Hunde kümmert und einen großen Garten und wohne direkt am Waldrand. Und Hunde sind übrigens ein super Longevity-Tool. Nicht, dass man es deshalb anschaffen sollte. Also Hunde nur, wenn man die... Aber du bewegst dich. Der Kontakt zu Hunden und das Kuscheln, das Streicheln schüttet Oxytocin aus, senkt den Cortisol-Level, entspannt. Du hast eine soziale Umgebung. Du lernst von Hunden auch im Hier und Jetzt zu sein und nicht ans Gestern zu denken und ans Morgen. Insofern ist
und
das auch ein
bedingungslose Liebe. Das ist
und bedingungslose Liebe.
Das sind die einzigen Wesen und das sind die Katzen wirklich ganz anders, die dir gegenüber eine bedingungslose Liebe bringen. Ja. Felix, du hast bei der Ernährung Spaghetti mal erwähnt jetzt, was du früher...
Das war als Student.
Ja, ich wollte nur kurz die Brücke bauen zu dem nächsten Punkt. Die Ernährung, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Bausteine überhaupt in unserem Leben. Wo würdest du die Spaghetti einordnen? Weil es gibt, glaube ich, keinen einzigen Bereich, der so stark von absolut unterschiedlichen evidenzbasierten Studien belegt ist, die genau das Gegenteilige beweisen. Ja.
Das ist das Problem bei der Ernährung. Es ist sehr schwer, eine Studie zu machen. Du kannst aus ethischen Gründen nicht einer Gruppe Brokkoli geben für 3 Monate und nichts anderes und dann der anderen Gruppe Brokkoli ähnliches Produkt geben.
Eineigen Zwillingen am liebsten, Felix. Du darfst das nicht
vergessen. Genau, das gibt's da wenig. Ich versuche in allem was Positives zu finden. Spaghetti hat resistente Stärke und zwar, wenn du sie kochst und wieder kalt werden lässt. Und resistente Stärke hat man auch in kalten Kartoffeln, kaltem Reis, in Linsen und so weiter. Das ist ein lösliches, bildender Ballaststoff, der sehr, sehr wichtig ist für die Darmgesundheit. Also insofern kann Spaghetti auch was Gutes haben, gar keine Frage. Schau, ich halte es bei der Ernährung relativ simpel. Ich habe eine ballaststoffreiche und eiweißreiche Ernährung, die teile ich mir in 3 bis 4 Mahlzeiten pro Tag auf, weil ich bei der Meinung bin, dass ich regelmäßig Eiweiß brauche, weil Eiweiß kann der Körper nicht gut speichern, er speichert es sofort im Muskel, aber es wird auch im Muskel relativ schnell wieder abgebaut. Deshalb bin ich auch kein Fan von Fasten, um es ehrlich zu sein. Autophagie kannst du auch durch Kalorienrestriktion erreichen, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber anyway, das eiweißreich, ballaststoffreiche Ernährung. Ich verzichte so gut es geht auf Alkohol, Zusatzzucker, Zucker hat es ja überall drin, aber zuckerhaltige Getränke und Süßigkeiten esse ich praktisch gar nicht. Hochverarbeitete Lebensmittel versuche ich zu vermeiden und Kohlenhydrate in Maßen, also habe ich jetzt auch nichts gegen, aber ich bin kein Weißmehl-Fan. Ich esse auch nicht gerne Weißmehl also so Spaghetti oder auch Weißbrot ist jetzt nicht so mein Thema. Bin ich aber auch nicht so streng, darf alles mal eine Ausnahme sein und ich glaube, was wichtig ist bei der Ernährung zu verstehen, es gibt nicht diese, ich finde nicht gut dieses Extrem, zu sagen, ich esse jetzt nur noch dieses Öl mit diesen Goji-Beeren und so, das ist Unsinn. Der Körper braucht Muster und wenn du grundsätzlich dich gesund ernährst, dann hat der Körper das verstanden und kann damit arbeiten und weiß, das kommt so, gilt auch beim Schlaf, gilt bei allem anderen. Dann macht das auch nichts, wenn du am Mittwochabend Burger isst und 3 Bier trinkst mit deinen Kumpels beim Fußball, solange das am Donnerstag einfach wieder in diese normale, gesunde Muster einfließt.
Wie gehst du mit?
Meine Meinung.
Ja, ich kann alles unterstützen, das heißt... Bin absolut bei dir, auch in allen Ausprägungen. Ich esse auch kein Weißmehl. Ich esse gar kein Weizen, ja, ehrlich gesagt, außer Sauerteigbrot. Ja. Ja, sonst gar nichts. Und vielleicht deine Meinung zu Eiern und rotem Fleisch, weil das ist zum Beispiel auch relativ divergent betrachtete Produkte.
Schau, wenn ich mir die Studienlage angucke und so wie ich sie interpretiere, habe ich grundsätzlich weder was gegen Eier noch gegen rotes Fleisch. Beim roten Fleisch gibt es aber sicher Diskussion, ob das dosisabhängig allenfalls krebserregend sein kann. Und ich glaube, das ist genau so, wie ich es auch sage, wenn du pro Woche deinen roten Fleischkonsum auf 300, 400 Gramm, behafte mich jetzt nicht, müsste es nochmal nachlesen, hältst, ist das möglicherweise unproblematisch. Mache ich auch, ich esse 2-3 Steaks pro Woche, das ist okay. Und wo ich kritischer bin, ist dann eher verarbeitetes Fleisch, also Wurstwaren würde ich weglassen, gepökeltes Fleisch und so weiter.
Felix, absolut.
Das heißt, aber grundsätzlich eben, ich dosisabhängig, weder Problem mit Eiern noch mit Fleisch. Wie gesagt, die Studienlage ist gerade deshalb ist Ernährung immer so ein Thema, was viel Klicks bringt und auch Journalisten gerne aufgreifen, weil es so, du hast alle Extreme, aber wenn man Studien lesen kann und sich genau da einarbeitet, dann kommt man vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass man es so ein bisschen hands-on betrachten muss. Also rotes Fleisch kein Problem, dosisabhängig sicher nicht.
Ja, und für mich persönlich auch, was die stille Entzündungen anbetrifft, ich habe für mich Folgendes gemacht. Ich habe einfach quartalsweise unterschiedliche Ernährungsformen ausprobiert, weil Ernährung ja hochindividuelle Angelegenheit ist. Und ich bin einfach zu meiner, sagen wir, performantesten Ernährung kommen können durch mein Ausprobieren. Und danach lebe ich jetzt seit Jahren und ich fühle mich auch so wohl wie noch nie, trotz des höheren Alters. Ja.
Das ist super. Das ist aber nochmal was anderes, weil wir jetzt nicht da hingehen und sagen, das ist böse, das ist gut, sondern wir betrachten jetzt sozusagen deine Resorption, deine Verarbeitung im Körper, dein individuelles organisches, physiologisches, biochemisches Programm, was eventuell eine ganz andere Komponente hat als bei mir, was dann heißen könnte, ich vertrage das gut und das weniger und bei dir ist es genau umgekehrt und das sollten wir dann respektieren und das ist alles fein. Also das sehe ich auch so, das soll jeder rausfinden und das kann man über Biomarker messen, habe ich auch alles gemacht und festgestellt zum Beispiel, dass gewisse Sachen bei mir gar nichts ändern an der Nadel und andere Sachen sehr, sehr gut funktionieren. Das ist sehr spannend, aber da muss man dann, glaube ich, es auf persönlicher Ebene betrachten.
Und Felix, so wie mit der Aura oder mit Fub oder egal welchen Tracker man nimmt, so ist es mit dem Blutbild. Da sollte man sich auch damit auseinandersetzen und nicht ein großes Blutbild machen lassen, sondern ein echt, super großes Blutbild mit relevanten Markern. Und da sieht man auch die Themen, die man normalerweise nicht bekommt. Das ist auch ein Privileg, so etwas sich leisten zu können.
Ja.
Ja, dass man immer wieder etwas checkt. Und das ist auch die erste Absprungbasis für die Nahrungsergänzungsmittel, weil ich habe da auch sehr viel experimentiert. Und ich bin der Meinung, dass Nahrungsergänzungsmittel in gewisser Art und Weise notwendig sind bei ein paar Nahrungsergänzungen, aber ansonsten das i-Tüpfelchen. Wie ist deine Meinung? Ich weiß, dass du da kritischer bist, aber grundsätzlich, was nimmst du?
Sehr gerne. Ich sehe es wie du. Das kann sozusagen, wenn du so eine Longevity-Pyramide aufbaust, dann ist die Foundation die drei Sachen, auf die wir uns auch einigen können. Schlaf, Ernährung, Sport.
Und Beziehungen.
Und dann kann man weiter hochgehen. Und Beziehungen, genau. Und ganz am Ende kann man dann noch optimieren. Also ich bin großer Fan von Kreatin. Ich nehme Omega-3, auch wenn das kritisch und divergent diskutiert wird. Ich nehme das aber, weil ich ein relativ hohes kardiovaskuläres Risikoprofil habe und mein Omega-3, Omega-6-Index schwach ist.
Wird das kritisch diskutiert, Felix? Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass Omega-3 kritisch diskutiert wird.
War gestern gerade im Spiegel ein Artikel, wo der Dr. Schmollig sagt, es hat eigentlich bei den meisten Metriken keine große Wirkung. Ich muss aber sagen, mit der richtigen Dosierung, das einfach und auch die Qualität der Produkte unterschiedlich sein kann. Also hier ist mein Take, ich habe wirklich alles gemessen und ich habe diesen Omega-3-Index als Ausgangswert genommen, habe 1 Gramm Omega-3 pro Tag genommen, es hat sich nichts geändert. Dann habe ich gelernt, dass du 3 Gramm nehmen musst. Habe das genommen und es hat sich rapide verbessert. Und insofern bin ich ein Fan von Omega-3, aber ich will einfach hier offenlegen, was auch so diskutiert wird und dass man alle Bereiche so ein bisschen anspricht. Was mache ich noch?
Vitamin D3? Ja, Vitamin D3, K2.
Man muss, ich glaube, wichtig ist, dass du, es gibt wenig generelle, die 2, die ich genannt habe, sind vielleicht Sachen, wo ich sage, das kannst du relativ unkritisch generell nehmen. Ansonsten müsste das persönlich angepasst werden. Vitamin 3 ist ein ganz spannendes Thema. Wird immer so gehypt. Ich hatte jetzt 2 Patienten, die deutlich überdosiert waren mit Vitamin D3 und dann kann es wiederum toxisch sein.
Was ist Überdosierung, Felix? Was war das bei denen? Haben die 50.000 Mengeneinheiten pro Tag genommen oder 4.000?
Die haben mehrere Produkte genommen und übersehen, dass die teilweise Vitamin D3, also wenn du Calcium nimmst, hat das auch Vitamin D3 drin. Und die haben dann noch zusätzlich Vitamin D3 genommen und waren dann bei 200, 250 im Labor. Genau. Ich glaube, was man sagen kann, 8000 Einheiten am Tag, sind es 8000 Einheiten, sind ja unkritisch. Aber ich würde es auf jeden Fall auch hier nochmal, das Problem ist, wenn du zum Hausarzt gehst, die meisten behandeln nur Krankheiten und also da muss ich da tiefer mit befassen. Aber ich würde ihn einmal bestimmen. Bei mir ist er vor allen Dingen im Winter schlecht und ich supplementiere das im Winter und im Sommer reduziere ich das etwas.
Ja klar, und ich habe mit Professor Michelsen darüber gesprochen, dass die Ernährung die beste medizinische Prävention ist. Und ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wie viele Stunden man im deutschen Medizinstudium für Ernährung aufbringt. 8.
Aha, okay, ich hätte sogar 0 gesagt.
Nein,
aber dann
zwischen 8 und 13 Stunden. Ja, das heißt, okay. Aber du kannst jetzt im Verhältnis der Stundenanzahl sagen, im Promillebereich. Ja,
ja. Ja, absolut. Das ganze Medizinsystem, guck mal, Longevity können wir betrachten, wie wir beide das tun und sagen, machen wir für uns und so weiter. Viel spannender, auch volksökonomisch wäre, Longevity aus der präventiven Brille zu betrachten und zu überlegen, können wir uns ein System leisten, das darauf wartet, dass Menschen mit hohem Blutdruck und dicken Bäuchen die Praxen laufen, um ihnen dann Tabletten zu geben gegen das und wieder nach Hause zu schicken? Oder müssten wir die Ärzte und das Gesundheitssystem incentivieren, wenn sie präventive Medizin macht? Also wenn sie dem Hans-Dieter mit 30 sagen, du hast 10 Kilo zu viel und das Rauchen solltest du einstellen, vielleicht brauchst du dann noch weitergehende Maßnahmen, dass wir da ansetzen und nicht warten, bis Hans-Dieter 50 ist und verkalkte Arterien um die in den Herzkranzgefäßen hat und dann einen Stent braucht. Und das ist ja das, was teuer macht. Wir werden älter, wir werden aber vor allen Dingen krank älter, zumindest gegen Ende des Lebens hin. Und darum mache ich das ja auch. Also erstmal, weil ich mich jetzt viel besser fühle, aber weil ich am liebsten bis zu meinem letzten Lebenstag fit und munter bin und dann ein gutes Gespräch habe wie mit dir und danach kippe ich tot um.
Ja, Felix, das ist ja genau der Punkt, dass ich unter Longevity nicht die Lebensspanne, sondern Gesundheitsspanne verstehe. Und das ist, genau. ich mag das Bild von einem Löwen. Der Löwe lebt ja auch relativ lange sehr bewegtes Leben und dann stirbt er irgendwann, weil er nicht mehr jagen kann. Ja, das ist halt genau der Punkt. Und der Professor Froböse hat ja auch bei uns im Gespräch mal gesagt, dass wir ab dem 30. Lebensjahr im Schnitt 1% der Muskelmasse verlieren, wenn wir keinen Sport treiben, auch keinen Kraftsport.
Mehr und sogar, 5-8% pro Jahr ab dem 30. Lebensjahr.
Echt? Okay, das wäre dann wohl schon Sarkopenie, glaube ich, weil sonst bist du...
Ja, aber die fängt schon an mit 30, wenn du nichts mehr machst, ja. Geht das erstmal 5-8% pro Jahr vom 30. Lebensjahr an und dann gibt es einen Cliff, so ab 50 geht es dann auf 10-13%. Insofern, absolut richtig, Muskelmasse, Muskelkraft ist eins der wesentlichen Longevity-Tools.
Vielleicht, bevor wir zum Sport kommen, Felix, ein weiteres umstrittenes Thema, das ist Eiweiß. Du bist ja auch, so wie ich, sehr proteinreich unterwegs. Was ist deine Orientierungsgröße pro Kilogramm Gewicht?
2 Gramm. Ich bin da.
2?
Ich sag dir auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Warum? Auch hier nochmal, der Körper kann Eiweiß nicht gut speichern. Also er speichert das sofort im Muskel, aber er setzt keine Energiereserven an, die aus denen man dann nehmen kann. Sodass, wenn du im Defizit bist, eigentlich sofort Muskel abgebaut wird. Und du kannst ein Eiweißdefizit nicht mehr aufholen. Und mein Zielwert wäre eigentlich 160 Gramm pro Tag. Ich setze ihn aber bewusst auf 200 Gramm, damit an Tagen wie heute, wo ich in Brüssel bin, ich eventuell vielleicht ein bisschen weniger zu mir nehme, aber dann nicht mehr unter die 160 falle. Also ich setze ihn bewusst ein bisschen höher an, damit ich einfach die kritische Grenze nicht erreiche. Und das ist so mein Ansatz. Da bin ich sehr gespannt,
wenn du 160 Gramm und dabei noch Begrenzung beim Fleisch hast, wie kommst du auf 160 Gramm rein faktisch? Ne?
Ich mache mir morgens ein Hafermüsli mit schon 40 Gramm Eiweiß. Das führe ich aber durch Pulver zu. Pulver. Dann esse ich mittags meistens Fisch, Lachs, 200, 300 Gramm. Abends oft auch Fleisch, kann aber auch weißes Fleisch sein. Und ich mache mir dann noch einen Caseindrink zur Nacht.
Alles
und
klar.
So komme ich auf die
Vielleicht Seite. Nur meine persönliche Erfahrung mit dem Schlaftracker.
Gerne.
Tauschen, Mittagsfleisch, abends Fisch. Was Verdauungsgeschwindigkeit dann betrifft, ist das besser. Dann kannst du um 18 Uhr noch Fisch essen, dann bist du in 2 Stunden durch. Ja, mit dem Fleisch.
Hast du absolut recht.
Nur recht. Jetzt meine Erfahrung mit dem Tracker, ja.
Liegt einfach daran, dass ich mittags das Essen oft selber mache und dann, aber du hast recht, und gerne Lachs mache und Lachs gut kann. aber ich könnte das tauschen. Ja, guter Hinweis. Fisch ist absolut besser verdaulich als rotes Fleisch, ja.
Und beim Sport?
Oder Fleisch generell.
Ja, beim Sport, wie gestaltest du das? Was ist für dich wichtig? Wie sieht dein Programm aus?
Also, wissenschaftlich ist klar, VO2max, also Ausdauerleistung und Muskelkraft und Muskelmasse sind wichtig. Ich wechsle das ab. Ich versuche 3-mal die Woche VO2max Training zu machen. Also 80% meines Trainings mache ich in Zone 2. Für die, die das nicht wissen, das ist das Level an Sport, Ausdauersport, wo du noch reden kannst mit jemandem, aber wo das nicht so super leicht fällt. Und 20% mache ich dann so HIIT-Training, wo ich dann so intensive Intervalle mache, wo ich so an meine Herzfrequenzgrenze komme. Das mache ich übrigens gern, das macht mir Spaß. Also Ausdauersport macht mir mehr Spaß als Kraftsport, aber ich mache auch 3-mal die Woche Krafttraining. Das ist meine einfache Regel. Und ich sollte eigentlich noch, und daran sieht man, dass auch nicht alles immer perfekt ist, noch Stabilitätstraining machen.
Mobilitätstraining.
Mobility, das ist so das, was ich noch nicht. Da muss ich mir jetzt mal einen Trainer suchen, der mir dann ein gutes Programm schreibt, damit ich das auch noch in den Alltag. Aber das ist so das Thema bei Longevity. Es darf nicht noch der Layer von Stress werden. Weil viele optimieren sich so weit und haben dann noch das, was sie am Tag an. Dann wird das irgendwie wie ein zweiter Beruf. Und ich versuche das ins Leben zu integrieren, dass es auch mit Spaß und Freude funktioniert. Und dann muss ich auch mal einen Abstrich machen.
Dass in dem Moment, wo das dogmatisch wird, ist das problematisch. Ich glaube, die Frage, die Disziplin, und du hast ja auch über Willensbildung viel geschrieben, und über das ist wirklich auch ein Thema.
Wie machst du Sport?
Das heißt, ich bin ja sehr viel unterwegs, deswegen muss ich das ein bisschen anders integrieren. Ich bin zu Hause, habe ich Keller, eben die Covid-Zeit zu einem voll hochwertigen, sagen wir, ausreichend ausgestatteten Fitnessstudio, was man so im Keller machen kann. Das heißt, ich mache Kraftsport am Samstag und Sonntag in einem Split-Programm. Und dann habe ich mit dem VO2max, als dieser Hype über maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit oder Höchstbelastung, so muss man das beschreiben, ja. Überlegt, wie ich das mache. Ich habe Airbike daheim, aber nicht unterwegs. Und jetzt war Game Changer für mich Hampelmänner. Jeden Morgen 10 Minuten, jetzt kombiniert mit Burpees. Das heißt, Hampelmänner und dann ganz normale Burpees, wo du dann in Liegestütz gehst und dann leicht springst. Und das versuche ich quasi im roten Bereich, so ungefähr von 10 Minuten sind das vielleicht 7. Aber dann hast du 7 Minuten, das ist fast 50 Minuten VO2max-Training in der Woche.
Ja.
Und dann gehe ich spazieren, auch mit dem Hund. Und dann bist du in etwa bei einem Minimum-Einsatz. Aber ich opfere das durch meinen Job. Aktuell absolut bewusst, ja.
Und ja, ja.
Ich versuche VO2max.
Also wenn ich reise, versuche ich immer auch, dass ich ein Hotel habe mit einem Gym. Guck mir das vorher auch immer noch schnell an.
Aber
und
das
versuch
ist,
da irgendwie.
Da musst du wirklich ein sehr gutes Hotel sein, damit du das ein gescheites Studio findest. Und ich muss auch gestehen, unter der Woche ist das relativ stressig für mich, was unsere Arbeitszeiten betrifft. Eine bewusste Entscheidung. Deswegen möchte ich einfach unabhängig von Ausstattung eines Studios mit diesen Hampelmännern und Burpees, ja, da gibt es keine Ausreden, Felix. Und Ausredefreiheit ist exzellent. Dann bist du einfach nur schon für deinen Willen durch. Ist eine super Willensübung. Ja, etwas abgehakt, mit guter Wirksamkeit in den Tag starten können. Das ist meine Perspektive, ja.
Was übrigens ein Hack ist, um sowas umzusetzen. Also ich habe auch meistens so ein Dehnband dabei, wo ich so Übungen machen kann. Und das man neigt ja dazu, das irgendwie zu verdrängen oder irgendwie dann nicht so. Was ein guter Trick ist, eine unbeliebte Gewohnheit an etwas zu koppeln, was du sowieso jeden Morgen machst. Also sagen wir mal, du trinkst jeden Morgen eine Tasse Kaffee. Dann mach es dir zur Gewohnheit, nach der Tasse Kaffee oder vor der Tasse Kaffee halt eben diese Übungen zu machen, und dann ist das wie so ein Gesetz, und nach einer Zeit ist das wie Zähneputzen. Dann weißt du, Kaffee und Übungen, und das ist so ein Trick, wie man das. Ein zweiter ist das mit was Positivem koppeln. Also ich höre meine Lieblingspodcast immer nur in Kombination mit Sport, und dann freue ich mich auf meinen Sport und mein Gym, weil ich weiß, ich kann mir den Podcast hören.
Was ist das, dein Lieblingspodcast?
Also ich habe mehrere, und deinen finde ich auch jetzt seit neuestem sensationell. Ich höre gerne Philipp Westermeier, OMR-Podcast. Ich habe lange Diary of a CEO gehört, das ist mir jetzt aber so ein bisschen entglitten. Und Peter Attia, The Drive, oder Peter Attia, The Drive. Also Peter, ich bin großer Fan von Peter Attia.
Huberman nicht.
Sehr cooler. Doch auch, aber was ich an Peter Attia schätze, er hat keine Sponsoren, zumindest ist mir das nicht bekannt. Er ist deshalb sehr neutral, sehr, sehr klar zur Wissenschaft. Und Huberman ist auch super, aber hier und da rutscht er mir so ein bisschen weg, und dann macht er mit seinem AG1 und so. Aber eben, wir reden hier von 100 und 95. Also, das ist beide super, aber du hast mich nach meinem Lieblingspodcast gefragt. Insofern, das sind jetzt so die zwei, drei.
0,0 Werte. Ich wollte nur nachfragen, weil das ist.
Ja.
Aha. Gleich, und wo ist dein biologisches Alter? Weil ich habe jetzt im Unterschied zu dir, Ora hatte ich auch gehabt, ich habe jetzt Whoop. Und Whoop hat einen riesen Vorteil dem Ora-Ring gegenüber, dass sie das biologische Alter zusammensetzen aus mehreren Faktoren, das VO2max. Also du kannst wirklich sehr gezielt dein Alter steuern und sagen, okay, ich will jetzt hier mich verbessern im Bereich Schlaf zum Beispiel. Was viele unterschätzen, ja, das ist Schlafkonsistenz, dass man zu gleichen Zeiten, ja, ins Bett geht und zu, ja, gleichen Zeiten aufsteht, auch am Wochenende. Das hat einen enormen Wert für die Erholung. Ja.
Wieder Muster. Der Körper mag Muster. Der Körper mag, wenn du relativ konstant Dinge gleich machst. Also biologisches Alter, also ich habe ja den Glycan-Age-Test gemacht, der misst das Immunsystem, und mein Immunsystem hat dazu geneigt, Entzündungen zu fördern. In dem Test hatte ich mich nach einem Jahr um 5 Jahre verbessert, müsste ich jetzt nochmal nachmessen, ich bin sicher, es ist weitergegangen. Ich habe einen anderen Test noch gemacht, das ist der epigenetische Alterstest, ist auch so ein kommerzieller Test, da bin ich 43. Das Beste ist aber, ganz konkrete Werte zu nehmen und die zu vergleichen. Also Labor, machst ein komplettes Blutbild, Hormone, Lipo-A, Apo-B und so, also Schilddrüse, kann ich alles auflisten, Mineralstoffe etc. Das wäre ein Komponente, der Body Composition über einen DEXA-Scan, also Muskelfettverteilung, Muskelkraft kann man messen über ein Dynamometer, kann man auch Deadhang und so weiter, dann VO2max, also man kann auch ein Ganzkörper-MRI machen, aber du kannst dir so ein Protokoll schreiben von ganz konkreten Werten und die vergleichen. Wenn ich das mache, meinen Ausgangswert nehme, dann habe ich mich im Durchschnitt in all diesen Metriken um 30% verbessert. Also das ist schon sehr cool. Also meine VO2max ist deutlich besser, meine Muskelkraft und Muskelmasse ist deutlich besser, Fettanteil ist deutlich runtergegangen, meine Laborwerte sind gerade super. Ja, das ist das, was ich am seriösesten finde, wenn man ganz konkret Werte anschaut und die vergleicht.
Toll.
Statt dieser kommerziellen Alterstest.
Nein, ich bin auch eher mit deiner Methode, deswegen ist das für mich viel einfacher, VO2max-Entwicklung zu sehen. Und du merkst auch, wenn du jetzt 4 Wochen weniger machst, was mit deiner VO2max passiert. Das ist ja ein Spiel, das man Infinitive Game, ja, das du musst permanent spielen, ja, sonst fällst du zurück. Felix, wenn du...
Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, nur schnell, es hat auch jahreszeitliche Schwankungen. Also im Winter geht der VO2max automatisch auch ein bisschen zurück. Im Winter verschlechtern sich viele Werte auch nochmal, muss man auch einfach wissen.
Vielleicht gehst du auch so mit den Hunden deutlich weniger spazieren. Das kann auch sein. Das heißt, korreliert damit, ja.
Möglich, aber es hat auch ein bisschen was mit der Kälte zu tun und mit dem Lichtmangel. Aber kann man gegensteuern. Also nur zum Sagen, dass manchmal erschrecken sich Leute, weil sie dann sagen, oh, im Winter geht das ein bisschen runter. Das hat nicht nur Gründe, das weniger bewegen, sondern auch, also auch andere Werte, Herzfrequenzvariabilität ist im Winter oft schlechter, weil die Arteriensteifigkeit ein bisschen zunimmt. Und
hast du für Herzfrequenzvariabilität dein Hack?
Schwierig. Ich habe keine so gute, die liegt so bei 40, die geht im Alter halt runter. Man sagt aber auch, das ist beim Menschen sehr unterschiedlich.
Sehr, sehr individuell. Du musst die Entwicklung betrachten.
Genau. Also die Herzfrequenzvariabilität muss man ja so erklären. Wir haben zwei große Nervensysteme, die Einfluss haben auf unsere Herzfrequenz. Das ist der Parasympathikus, das ist der Ruhenerv. Also wenn ich ganz gechillt bin und easy, dann ist der Parasympathikus besonders stark. Bei dir war heute der Sympathikus besonders stark, wenn ich dich richtig gehört habe, weil du im Stress warst und heute dann noch eine Rettungsaktion machen musstest. So, aber wenn die beiden zusammen gut spielen, dann ist dein, das klingt jetzt auch wieder kontraintuitiv, dann ist deine Herzfrequenz leicht unregelmäßig. Das hörst du gar nicht, der steckt für dich ganz gleich, aber wenn es ganz präzise im Mikrobereich gemessen wird, dann sind die Herzschläge leicht unregelmäßig. Wenn hingegen aber ein Nervensystem überwiegt, also wie der Sympathikus, dann ist der Herzschlag extrem regelmäßig und dann geht die Herzfrequenzvariabilität runter. Sie ist einfach nicht mehr variabel. Das heißt, dieser Wert zeigt eigentlich, wie flexibel dein Herz-Kreislauf-System ist, auf Stress und nicht Stress zu reagieren. Und wenn es das nicht ist, dann kannst du es aktiv oder musst du es aktiv machen. Und Gas und Bremse sind im Leben einfach wichtig. Und wenn du ständig auf dem Gas stehst, dann hast du eine niedrige Herzfrequenzvariabilität und deshalb ist es auch wichtig, bewusst Pausen einzubauen. Also ich habe die Regel, dass ich, wenn ich einen stressvollen Tag habe, dass ich alle 2 Stunden mich einmal kurz 10 Minuten rausnehme. Einmal in die frische Luft, um den Block gehen, eine Atemübung machen.
Ohne
Handy. Wirklich einmal, auch übrigens vom Schlafen gehen abends. Der Screen ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist die Dopaminstöße. Handy weglegen und meinetwegen einfach 20 Minuten auf eine weiße Wand gucken. Dann ist der Kopf leer. Also gibt diese Tricks. Und das gilt eben auch für diese Herzfrequenzvariabilität. Du musst verstehen, dass du auch mal die Bremse treten musst. Und deshalb bin ich auch abends nicht mehr bei Dinnern, sondern abends ab 7, 8 zu Hause. Fahr runter, mach nichts mehr Wildes, mach das Deckenlicht aus, dimm alles so ein bisschen. Und dann merkst du auch, wie du müde wirst. Cortisol geht runter. Melatonin steigt an, du kommst in die Müdigkeit und das müssen wir vielleicht bewusst lernen, auch den Körper nicht ständig mit Dopaminstößen zu überfordern und dann macht das auch Einfluss auf die Herzfrequenzvariabilität.
Vielleicht abgesehen von den Punkten, die du genannt hast, mein persönlicher Hack neben dem Kreatin hat für den Schlaf eine gute Wirkung, Löwenmäh. Ne?
Ah ja, von den Pilzen.
Ja.
Ja, ja.
Das wirkt.
Reishi nehme ich übrigens auch abends. Ich nehme abends Glycin und diese Reishi, also auch, das ist auch Löwenmähne, soweit ich weiß.
Also das weiß super, ich jetzt ja. nicht. Ich nehme Löwenmähne in eine hohe Konzentration und das ist tatsächlich, das hat den Tiefschlaf und REM-Schlaf um 10% bis 20% im Schnitt verbessert. Sehr empfehlenswert.
Okay,
ich experimentiere und schmeiße etwas weg, wenn es nicht funktioniert. Ja, das ist, wenn ich aber den...
Wie hoch du siehst du das?
Ich nehme, das sind 4 Tabletten. Ich muss dann dir später sagen, was die Konzentration
ist. Ich will das auch probieren.
Ich schicke dir das, was ich nehme, weil das ist gesichert, weil das funktioniert hat. Ja, das ist und in guter Qualität, weil ich den Hersteller kenne.
Schick mir gleich den Link, wo ich es bestellen kann.
Krieg sofort. Felix, vielleicht folgende Frage. Wenn dein Buch in Hall of Fame aufgenommen werden würde und du dürftest einen Satz drunter schreiben, was wäre das?
Invest in Memories.
Das ist doch schön. Sehr, sehr schön. Ja, Felix, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt oder für eine Weichenstellung gesorgt hat?
Ja, heißt es 4000 Hours oder 4000 Weeks? Kennst du das?
Weeks, ja.
Ja, Weeks. Ja. Das geht darum, dass wir einfach 4000 Wochen zu leben haben. Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, das zu verdrängen. Und wir müssen vielleicht auch verstehen, und das ist das, was wir heute besprechen, wie wollen wir das Leben einteilen? Und manchmal erkennen wir viel zu spät, dass wir eigentlich noch ganz viele andere Sachen machen wollen. Und dann ist die Zeit schon abgelaufen.
Ja, wenn du die Chance hättest.
War ein super Buch.
Ja, eindeutig. Kann ich auch empfehlen. Felix, wenn du die Chance hättest, deinem 20-jährigen Felix eine SMS zu schicken mit einem einzigen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens betrachten würdest. Was wäre das?
Das ist jetzt sehr persönlich, würde ich sagen, du bist gut genug. Ich glaube, viel von meinem Antrieb war, dass ich meinem kleineren Ich, meinen Eltern, wem auch immer, beweisen wollte, dass ich was wert bin. Und das hätte mir geholfen, früher zu wissen, dass ist alles gut. Du musst nicht so viel Gas geben.
Auch hättest du nie so viel Gas gegeben, Felix, wir wissen nicht, ob wir miteinander gesprochen hätten. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig.
Das stimmt auch.
Das hat alles einen Wert. Ja. Und das Leben ist kein AB-Testing. Ja. Das ist wichtig. Und dann die letzte, tatsächlich eine sehr persönliche Frage. Felix, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Am Ende zählen Erinnerungen. Und das ist nicht nur Urlaub, das ist auch, wenn ich an mein Unternehmertum denke, ich habe so viele schöne Erinnerungen, wie wir die 2 Michelin-Sterne unerwartet gewonnen haben, wenn irgendein neuer Standort erfolgreich anläuft. Wir haben gerade Luzern eröffnet und die Ärztin ist vom ersten Tag an ausgebucht. Also ich könnte in allen Lebensbereichen Fahrradtouren, ganz harte über große Berge, du bist total erschöpft und in Tränen nah, aber das sind alles Erinnerungen, die das Leben prägen und das ist es, was am Ende zählt.
Ich danke dir herzlichst. Ich wünsche allen unseren Zuhörern, dass sie eine sehr schöne Erinnerung an diesen Podcast haben und wünsche dir weiterhin eine sehr gute biologische Longevity-Reise zu deinem 30-jährigen Du. Ja.
Danke, Georg. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.